Stethoskop. Medizin zum Nachhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Folge von Wissenschaft kompakt beleuchten Dr. Nicole Amberg und Dr. Christoph Österreicher die wissenschaftliche Entwicklung der Immunsurveillance, also jenem Konzept, das die Basis für die moderne Krebstherapie mit Checkpoint-Inhibitoren gelegt hat. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
Liebe Nicole, vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und dass wir wieder eine Folge zu Wissenschaft kompakt aufnehmen dürfen.
Ja, danke lieber Christoph, dass ich wieder da sein darf und ich freue mich besonders, dass wir heute mal den Spieß umdrehen und ich dich heute interviewen kann. Wir haben ja vorhin festgestellt, wir haben dieses Jahr 2 10-jährige Jubiläen zu feiern. Das eine ist, dass wir uns kennen. Ich finde, das gehört auf jeden Fall gefeiert. Und das 2. Jubiläum, das hat irgendwie auch damit zu tun, wie wir uns kennen, weil wir damals beide in Immunity und Cancer gearbeitet haben. Dazu passend das 2. Jubiläum, dass ich mal auf einem Nature-Cover die Schlagzeile gelesen habe, Immune-Checkpoint-Blockade im Krebs. Und das, finde ich, ist jetzt ein schönes Thema, zu dem ich heute viele Fragen an dich stellen darf und von dir dann sicher ganz spannende Antworten erwarten darf.
Ich hoffe, ich kann deine Fragen genauso gut beantworten, wie du immer meine Fragen beantwortest. Wie du schon gesagt hast, wir kennen uns aus Immunity und Inflammation and Cancer aus dem Bereich. Wenn man über das Immunsystem und Tumore spricht, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr großes Kapitel. Und es gibt ja diesen wunderbaren Review-Artikel von Doug Hanahan und Robert Weinberg, der ja alle 10 Jahre erscheint. Und da wurde ja in dem Update Immunity und Inflammation ja aufgenommen.
Ich finde auch sehr zu Recht. Das ist auch immer so ein zweiseitiges Schwert mit den Immunzellen und dem Krebs, weil einerseits gibt es ja den Bereich, in dem Immunzellen mit ihrem Verhalten das Krebswachstum eigentlich ermöglichen und dann auch beschleunigen. Und auf der anderen Seite kann man aber auch Immunzellen wunderbar zur Krebsabwehr benutzen. Was mich jetzt gleich einmal zu Anfang interessieren würde, welche klinischen Beobachtungen hat man denn über die letzten Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte gemacht, die uns zum heutigen Standpunkt der Möglichkeiten gebracht haben, dass man mit dem Immunsystem den Krebs auch bekämpfen kann?
Einige davon, von diesen Beobachtungen, sind eigentlich relativ alt. Man hat zum Beispiel beobachtet, dass es so spontane Regressionen gibt von Tumoren. Zum Beispiel bei Melanomen findet man das, dass es zu einer Aufhellung kommt in der Mitte dieses Melanoms, weil offensichtlich das Immunsystem gegen manche von diesen Tumorzellen reagiert und diese auch zerstören kann. Dadurch kommt es wieder zu dieser Aufhellung. Eine weitere Beobachtung, Organtransplantation, und damit das Immunsystem diese fremden Organe von Organspendern nicht erkennt, ist natürlich eine Immunsuppression notwendig. Die zielt ja auch darauf ab, dass man die Signalwege bei der T-Zellaktivierung unterbindet. Was halt auffällt bei diesen Patienten, die immunsupprimiert sind, ist, dass manche Tumore häufiger vorkommen. Zum Beispiel Hauttumore sind dann ganz typisch. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, was da eigentlich auch sehr gut anschließt an die Organtransplantation und die Immunsuppression. Es gibt ja auch Viren, die das Immunsystem hijacken und die Funktion von T-Zellen beeinträchtigen. Das wäre das HI-Virus. Und da ist ja aufgefallen, dass bei diesen Patienten und Patientinnen gehäuft Kaposi-Sarkome auftreten, also Tumore in der Haut. Und das war ja so etwas, was diese Patienten und Patientinnen miteinander verbunden hat. Und das sind, glaube ich, 3 sehr, sehr gute Beispiele aus klinischen Beobachtungen, die eigentlich auch darauf hindeuten, dass das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt bei der Kontrolle, bei der Tumorentstehung.
Okay, das waren jetzt schon eine ganze Reihe klinischer Beobachtungen. Gab es da noch andere Beobachtungen, die hier zu mehr Wissen geführt haben?
Da muss man eigentlich den Urgroßvater der Pathologie bemühen, nämlich Rudolf Virchow. Der war ja eigentlich der Erste, der das Mikroskop verwendet hat, um Pathologien und Krankheiten postmortem systematisch zu untersuchen. Und da gibt es ja auch so ein Kultwerk der Pathologie, das heißt die Zellulärpathologie. Und da hat er auf mikroskopischer Ebene alle möglichen Erkrankungen beschrieben. Eine Beobachtung davon ist, dass es tumorinfiltrierende Lymphozyten gibt. Also er hat beschrieben, dass Immunzellen gehäuft bei Tumoren vorkommen. Und das hat ihn dazu geführt, eine gewisse Kausalität zu formulieren. Er hat damals nicht gewusst, ob es Entzündungszellen, die das fördern, oder ob es kontrollierende Zellen sind. Also damals wusste man ja auch noch nicht, dass es T-Zellen gibt und Makrophagen gibt und so weiter und so weiter. Aber die Beobachtung, dass Zellen des Immunsystems in Tumore vorkommen, also wie wir jetzt sagen, tumorinfiltrierende Lymphozyten, die geht eigentlich auf Virchow zurück. Und zwar hat er da schon beschrieben 1863, also wir können sehr weit zurückgehen, fast zwei Jahrhunderte.
Sehr beeindruckend, aber ich erinnere mich ja, dass 2015 herum war ganz präsent in der Medizin dieser sogenannte Immunoscore, wo man dann untersucht hat, welche Immunzellen finden sich an welchen Stellen im Tumor oder um den Tumor herum, und hat dann mit diesem Immunoscore wahnsinnig gut vorhersagen können, wie diese betreffenden PatientInnen anschließend auf verschiedene Therapien reagieren werden. Das war eigentlich der beste Korrelationsfaktor, den man feststellen konnte. Jetzt unabhängig von so klassischen Markern wie Proliferationsindex des Tumors oder die Expression bestimmter Tumormarkergene. Also ich finde es ja schon beeindruckend, dass dieses Immunsystem so viel Aussagekraft hat über den Verlauf einer Krebserkrankung.
Ist ja auch Teil der histologischen Aufarbeitung, und manche dieser Checkpoint-Inhibitoren, das ist im Endeffekt die Endstufe dieser ganzen Beobachtungen, dieser Forschungsergebnisse, beruhen ja auch darauf, dass man die erst verschreiben kann, wenn die Expression von großstimulatorischen Molekülen entsprechend hoch ist. Und da kann man eben auch sehen, dass es eine gewisse Korrelation gibt zwischen der Expression dieser Marker und einem hoffentlich ansprechen auf die entsprechende Therapie.
Du hast es jetzt schon ganz kurz angeschnitten, dass man das Immunsystem durch zum Beispiel Medikamente vielleicht ankurbeln kann, um hier gegen den Krebs zu helfen. Aber inwiefern findet das statt und wo kommen solche Beobachtungen, Experimente und auch das Wissen dazu überhaupt her?
Das ist wieder eine Beobachtung, die auch über 100 Jahre alt ist. William Coley, das war ein amerikanischer Chirurg, dem ist aufgefallen, dass Patientinnen mit Tumoren, wenn diese eine bakterielle Infektion haben, dass es dann teilweise auch zu einer Regression des Tumors kommen kann. Und er hat dann eben daraus geschlossen, dass diese Entzündung irgendwie auch etwas mit dem Tumorwachstum zu tun hat, und hat daraus gefolgert, dass man das vielleicht auch nutzen kann therapeutisch. Und er hat dann dieses Coley-Toxin entwickelt. Und was er da gemacht hat, er hat diese Bakterien hergenommen, abgetötet und dann intratumoral injiziert, mit dem Prinzip, dass er das Immunsystem ankurbelt, ein potenzielles Medikament entwickelt. Und das hat zum Teil funktioniert und zum Teil nicht funktioniert, aber das ist einer von diesen Beispielen, dass diese Aktivierung des Immunsystems in der Kontrolle und in der Tumorprogression eine Rolle spielen könnte.
Und wie ist es dann historisch weitergegangen?
Da sind wir bei einem Kollegen von der Berliner Charité, von Rudolf Virchow, nämlich bei Paul Ehrlich. Paul Ehrlich wurde von Wilhelm II., das war der Sohn von Friedrich III., der hatte ja ein Kehlkopfkarzinom, und die Witwe hat dann auch einen Tumor entwickelt, und der sorgende Sohn hat Paul Ehrlich beauftragt, eine Therapie gegen Tumore zu entwickeln. Und das war dann eine Zeit lang das Forschungsgebiet von Paul Ehrlich, und Paul Ehrlich hat etwas sehr Interessantes gemacht, und zwar hat er Tumore von Mäusen anderen Mäusen wieder gespritzt. Und das ist eigentlich ein Prinzip, das man ja noch immer macht. Vielleicht kannst du auch mal dieses Prinzip erklären.
Ja, das waren, glaube ich, meine wissenschaftlichen Anfänge, dass wir Melanomzellen in die Haut von Mäusen injiziert haben. Da habe ich dann das Konzept kennengelernt von syngenen Mäusen. Es gibt ja verschiedenste Mäusestämme, die wir im Labor benutzen, und die unterscheiden sich diesen Immunsystemcharakteristika. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach die Tumorzellen, die aus einem Mausstamm entsprungen sind, einem anderen Mausstamm injizieren, weil dann diese Immuncharakteristika nicht zusammenpassen. Das Immunsystem einer nicht syngenen Maus wird das sofort erkennen. Also das heißt, ich muss also diesen Tumor, den ich aus einem Mäusestamm isoliert habe, muss ich in demselben Mäusestamm wieder hinein injizieren, damit er dort anwachsen kann. Also der kann dann am Anfang einmal unbetrachtet vom Immunsystem sich da festsetzen und größer werden. Und dann können wir hier Experimente machen, um zu schauen, wie kann man mit zum Beispiel Immunaktivierung diesem Tumorwachstum entgegenwirken. Und damals haben wir eigentlich ganz spannende Experimente gemacht mit einem Immunmodulator namens Imiquimod. Und das Imiquimod funktioniert ja interessanterweise nicht über die T-Zellen, sondern über eine Immunzellpopulation, die nur zu einem unfassbar geringen Prozentsatz im Körper vorkommt, den sogenannten Plasmazytoiden, dendritischen Zellen. Im Labor von Maria Sibilia wurde das gezeigt. Man hat diese Tumorzellen auch in Mäuse injiziert, die keine T-Zellen zum Beispiel haben, und hat das mit Imiquimod behandelt. Und diese Tumore sind genauso weniger schnell gewachsen wie die Tumore, die man in Mäuse injiziert hat, die noch T-Zellen zur Verfügung hatten. Und wenn man aber diese PDCs abgetötet hat in den Mäusen, dann hat das Imiquimod keinen Effekt mehr gehabt und die Tumore sind gleich schnell gewachsen, als hätte man die Maus nicht behandelt. Über die Zeit, die ich dann im Labor von der Maria geblieben bin, sind ja dann auch Checkpoint-Inhibitoren rausgekommen. Also ich war da noch mittendrin, als dieses Feld diese großartigen Durchbrüche hatte, die publiziert wurden, gefeiert wurden und ja bis heute ein vollkommen neues Behandlungsfeld in der Krebstherapie eröffnet haben.
Ich wollte nochmal nachhaken, und zwar, das sind ja dendritische Zellen, da sieht man, dass es ja noch komplexer ist. Also wir haben ja einerseits diese T-Zellen, die die Tumorzellen erkennen, aber wir haben auch dendritische Zellen, die ja Antigene präsentieren. Das wären in dem Fall ja Tumorantigene.
Na, die PDCs machen jetzt nicht unbedingt diese Antigenpräsentation. Die können lytische Proteine produzieren, die dann einfach die Tumorzellen zerlöchern und auflösen.
Es ist noch komplexer.
Es ist noch viel komplexer. Und diese PDCs, wenn man da ein Experiment macht, da ist man glücklich, wenn man vielleicht in seinem gesamten Haufen von Immunzellen 0,3% PDCs findet. Und mit Imiquimod sind es vielleicht 0,8%, aber die sind dann aktiviert und die machen da ihren Job, und zwar extrem signifikant, weil das Imiquimod wird jetzt nicht nur zur Mäusebehandlung benutzt.
Eigentlich für Malaria.
Ja, eigentlich für Genitalwarzen.
Naja, aber eine Frage möchte ich jetzt schon nochmal wissen, weil also ich habe nie mit syngenen Tumoren gearbeitet in Mäusen, aber wenn ich das jetzt hinterfrage und extrapoliere, was wir vorher gesagt haben, dann müsste es ja auch so sein, dass wenn ich eine Maus hernehme, die keine Immunzellen hat, und diese Mausstämme gibt es ja, dass ich aber dann trotzdem dann Tumore weiter züchten könnte in denen.
Ganz genau, in denen funktioniert das schon, ja.
Das heißt, wir haben einen weiteren Hinweis, ein weiteres Prinzip für Immunsystemerkennung von Tumoren dargestellt auf diese Art und Weise.
Ja, absolut. Ja, lieber Christoph, jetzt haben wir schon recht viel erörtert, wo Beobachtungen zum Immunsystem und zur Krebsentwicklung hergekommen sind. Also diesen Begriff, den du vorhin auch schon mal angeschnitten hast, die Immune Surveillance. Wo kommt dieser Begriff genau her? Wer hat den geprägt?
Dieser Begriff Immune Surveillance stammt von Louis Thomas und von Frank McFarlane Burnett. McFarlane Burnett hat die Hypothese formuliert, dass permanent Tumorzellen entstehen, auch bevor man sie sieht und bevor man sie auch nachweisen kann mit einem bildgebenden Verfahren, aber dass diese Zellen auch vom Immunsystem unter Kontrolle gehalten werden und bevor sie eigentlich einen Tumor bilden können, erkannt werden und kontrolliert werden können. Das war eben dieses Prinzip der Immunsurveillance, die McFarlane Burnett formuliert hat damals. Wenn wir jetzt ein paar Jahre weitergehen, dann sind wir bei Ludwig Cross. Und was der gemacht hat, ist, der hat Mäuse mit einem Leukämie-Virus infiziert. Das hat auch sein eigener Stamm, das ist das Cross-Leukämie-Virus. Und was dann passiert ist, es entstehen Tumorzellen und diese Tumorzellen exprimieren Neoantigene. Und was der damals gezeigt hat, war, dass in diesen induzierten Tumoren, dass das Immunsystem aktiviert wird und seine Immunität gebildet werden kann gegen diese Zellen.
Das heißt, die Biologie ist in Wahrheit schneller als die Quantenphysik, weil dieses Konzept, man hat einmal was theoretisch entwickelt und kann es dann am Ende des Tages beweisen, kenne ich eher aus der Quantenphysik.
Da liegen
dann
oft
100 Jahre dazwischen.
Jetzt haben wir besprochen, wie es in einer perfekten Welt wäre, also, aber trotzdem entstehen ja Tumore. Also irgendwann einmal ist auch das Immunsystem überfordert und der nächste große Forscher, der sich dem zugewandt hat, war Robert Schreiber. Der hat angenommen und dann auch untersucht, wie Tumorzellen der Kontrolle des Immunsystems sich entziehen können und wie dann im Endeffekt Tumore entstehen aus diesen einzelnen mutierten Zellen. Und jetzt werde ich wieder den Ball zurückspielen. Wie funktioniert denn das eigentlich?
Ja, ich glaube, dieses ganze Wissen kommt dann in der Form von den sogenannten Checkpoint-Inhibitoren tatsächlich zur medizinischen Anwendung. Also da haben wir ja, Moleküle wie CTLA-4 oder PD-1, PD-L1, die dazu dienen, dass man das Immunsystem auch wieder runterregulieren kann. Das muss man natürlicherweise als Immunsystem können, weil es kann ja nicht sein, dass irgendwo, sagen wir mal, wo eine Wunde, das Immunsystem kommt daher, attackiert dann mal ein paar Bakterien, die da reinkommen. Aber es muss ja irgendwann auch wieder der normale Körperzustand hergestellt werden.
Also eine Bremse, die...
Richtig, ja.
Die T-Zellen müssen irgendeine Bremse haben, ja, wo richtig. Sie ja wissen, jetzt muss ich auch mal aufhören zum Proliferieren.
Ja, ganz genau. Aufhören, hier Radau zu machen und irgendwelche lytischen Moleküle durch die Welt zu spucken oder andere Zellen umzubringen. Ein Tumor kann das eben ausnutzen, kann diesen Mechanismus hijacken und kann dann das Immunsystem so weit abdämpfen, dass es halt einfach nichts macht. Der Tumor wächst dann fröhlich weiter. Und dem kann man aber dank all dieser bahnbrechenden Erkenntnisse, über die du da schon gesprochen hast, entgegenwirken in Form dieser Checkpoint-Inhibitoren. Und ich fände das wahnsinnig super, wenn du und der Michael uns da mal mehr erzählen könnten, was diese Checkpoint-Inhibitoren sind und wie sie genau funktionieren. Wäre das was?
Das ist eine sehr gute Idee, die der Michael und ich sehr gerne aufnehmen werden. Ist ja spannend, du hast das ja eigentlich schon sehr schön zusammengefasst. Also die T-Zelle muss wissen, wann sie aufhört zu proliferieren. Und wir wissen ja auch aus der Immunologie, normalerweise braucht eine T-Zelle zwei Stimuli, also CD3, also T-Zellaktivierung, T-Zellrezeptor, und dann braucht man ein co-stimulatorisches Molekül, das wäre dann CD28. Und das CTLA-4, was du ja schon erwähnt hast, ist ein Homolog dazu, was aber dann die genau eine negative Funktion hat, nämlich die T-Zellaktivierung zu unterbrechen. Das wäre das eine Prinzip. Und das andere Prinzip wäre ja, dass es auf der Tumorzelle irgendwelche Moleküle geben muss, die mit der T-Zelle interagieren. Da wären wir in diesem PD-1, PD-L1-System. Und diese beiden Formen der Interaktion haben ja schon zu sehr erfolgreichen Medikamenten geführt. Und ja, ich weiß, es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt ja noch eine ganze Reihe neuer Checkpoint-Inhibitoren, die ganz andere Targets haben. Und da wird sicher noch einiges kommen. Also ich glaube, das war eigentlich sehr spannend heute, oder?
Ja, für mich auf jeden Fall.
Danke, dass du mir so viele Fragen gestellt hast.
Und wie toll du ein Counter-Checkpoint-Inhibitor warst und dann Fragen wieder zurück an mich geworfen hast.
Sie hörten Dr. Nicole Amberg im Gespräch mit Dr. Christoph Österreicher über die geschichtliche Entwicklung der Immunsurveillance. Stethoskop. Medizin zum Nachhören.